Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören. Er steht heute im 1. Korinther Kapitel 16, Vers 1 bis 4. 1. Korinther 16, 1 bis 4. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Wir sind am Ende dieses Briefes, am Ende dieser Predigtreihe. Und am Ende geht Paulus, wie wir es gerade gehört haben, hier auf ein sehr praktisches Thema ein. Nämlich das Thema Spenden. Spenden ist so praktisch, weil es mit unserem Geld zu tun hat. Und mit Geld haben wir täglich zu tun. Der Umgang mit unserem Geld bestimmt eigentlich einen Großteil unseres Tages, unseres Lebens. Und auch überhaupt der ganzen Welt. Ja? Wenn wir die Nachrichten einschauen, ständig geht es darum, wo jetzt welche Gelder hinkommen oder wie oder was. Das Thema Geld, praktisch. Damals ging es hier um eine Sammlung für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem. Und das Erste, was hier schon ziemlich genial ist, ist dieser abrupte Übergang zu diesem Thema. Im ganzen Kapitel vorher ging es nur um ein Thema, nämlich um die Auferstehung, um den Himmel. Wir hatten das Thema ja zu Ostern, da habe ich auch über dieses Kapitel gepredigt. Paulus erklärt lang und breit und überzeugend, dass wir leiblich auferstehen werden. Er spricht vom Himmel in seinen herrlichsten Farben und vom Auferstehungsleib, den wir haben werden. Und dass der Tod eben keine Macht mehr über uns hat, weil Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, weil er den Tod so besiegt hat. Und der Schlussfolger dann im letzten Vers in diesem Kapitel 15, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Merkt ihr was? Erst spricht er vom Himmel, von der Auferstehung und dann Konsequenz darum, seht zu, dass ihr jetzt hier in der Gegenwart so wirkt, so arbeitet, so lebt, dass es nicht vergeblich ist. Und dann geht es eben direkt um die Sammlung im nächsten Vers. Direkt um den Umgang mit unserem Geld. Und diese Verbindung ist natürlich kein Zufall. Wir sollen so eben auch mit unserem Geld umgehen, dass es nicht vergeblich ist in dem Herrn. Jesus selbst hat ja auch sehr viel über Geld gesprochen und geredet. Falls sich welcher wundert, jemand wundert, warum ich heute schon wieder über Geld predige, das kommt ja doch regelmäßig vor. Es ist eben öfters ein Thema in der Bibel, eben jetzt wiederum in dieser Predigtreihe. Jesus hat auch sehr viel darüber geredet, in vielen seiner Gleichnissen zum Beispiel. Und immer wenn er, oder ganz oft, wenn er vom Himmel gesprochen hat, von der Ewigkeit, hat er dann auch von Geld gesprochen, von unserem Besitz. Immer diese Themen verbunden. Und zusammen sagt er, wir können mit unseren vergänglichen Besitztümern unvergängliche Schätze im Himmel erwerben. Wir können mit diesen vergänglichen Besitztümern unvergängliche Schätze im Himmel erwerben. Was für eine Chance! Ja, viele Menschen benutzen ihr Geld und verwandeln es in Müll. Ja, gibt es einen super Ausspruch von Mike Tyson, den ich jetzt nicht sage, weil er nicht ganz so passt. Er sagte ungefähr sinngemäß, ich bin Alchemist, ich kann Geld in Dreck verwandeln. Wir können vergängliche Güter in unvergängliche Schätze verwandeln. Aber das ist nicht nur eine Chance für uns, sondern das ist ein klarer Auftrag. Denn alles, was wir besitzen und bekommen, ja selbst das, was wir uns durch unsere Arbeit hart verdienen, bekommen wir von Gott. Jesus hat oft darüber gesprochen, dass wir nicht Eigentümer, sondern Verwalter sind. Er gibt uns seine Gaben, um sicherzustellen, dass wir versorgt sind, um uns zu segnen, um uns gute Gaben zu unserer Freude zu schenken, ja. Aber er möchte auch, dass wir das, was er uns anvertraut hat, so gebrauchen, dass wir diesen Segen weitergeben. Und die Prinzipien, die Paulus uns hier in diesen wenigen Versen lehrt, die helfen uns dabei. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, warum spenden? Warum? Und wir sagen, naja, ist ja eigentlich ganz klar, weil es sehr viel Not und Bedürftigkeit gibt. Und die Jerusalemer Gemeinde war ein super Beispiel für Not und Bedürftigkeit. Die hatten jahrelang Verfolgung erlebt. Die waren in einer wirtschaftlichen Notlage, in einer ernsten Notlage. Und hinzu kam, dass es vor ein paar Jahren dort auch noch eine Hungersnot gab. Also die brauchten Hilfe, klar. Aber Paulus geht es hier noch um mehr. Es sollte vor allem die Gemeinschaft unter den Christen gestärkt werden. Wir haben das heute in der Lesung gehört, wie die Gemeinschaft dadurch gestärkt wird. Paulus bezeichnet die Geldsammlung sogar mit dem Begriff Koinonia. Und dieses Wort wird meistens verwendet, um die Versammlung nicht des Geldes, sondern der Menschen, der Gemeinde zu bezeichnen. Es geht um Gemeinschaft. Wir sollen miteinander teilen, und zwar die Gaben, die Gott uns gibt. Und das stärkt unsere Liebe zueinander. Hier in unserer Gemeinde, aber eben auch darüber hinaus mit anderen Gemeinden, mit anderen Menschen. Paulus hat an anderer Stelle, wo es um diese Sammlung ging, erwähnt, seht mal, von Jerusalem aus gingen die Missionare, kam das Evangelium zu euch, sie haben euch geistliche Güter gegeben. Es ist doch nur recht und billig, dass ihr sie jetzt mit materiellen Gütern unterstützt, wenn sie es brauchen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Prinzip, was Paulus hier deutlich macht, die Frage, wem spenden? Wem sollen wir spenden? Ihr kennt das ja, man kommt aus dem Supermarkt raus, ein schöner Stand von den Johannitern, und dass man die doch unterstützen soll. Oder man geht in der Fußgängerzone und dann kommt jemand von Amnesty International und erklärt dir, dass es wirklich wichtig ist, sie zu unterstützen. Überall sind ständig Aufrufe, Geld zu spenden. Auch christliche Werke, Missionare, Ausbildungsstätte, dann haben wir die Bedürftigen hier bei uns vor Ort, aber natürlich noch viel mehr in anderen Ländern. Dann gibt es regelmäßig Katastrophen und wir sind aufgerufen, zu helfen und zu spenden. Ja, wem sollen wir Christen denn jetzt spenden? Und Paulus schreibt hier, es geht um die Sammlung für die Heiligen. Die Heiligen, wer ist das? Das ist die Gemeinde. Also unsere erste Aufgabe ist es, mit unserem Geld die Gemeinde zu unterstützen. Und das heißt, wir unterstützen die Verkündigung des Wortes und die sonstige Arbeit der Gemeinde. Und inbegriffen in dieser Arbeit ist auch die Versorgung der Armen. Auch das ist ein Aufgabenfeld, was Gott der Gemeinde gegeben hat und nicht dem Staat, so wie wir es heute gewohnt sind. Gemeinden sollen wiederum nicht nur an ihre eigene Arbeit und an ihre eigenen Mitglieder denken, sondern auch an andere bedürftige Christen und Gemeinden und natürlich auch an die Mission. Und auch das ist noch nicht das Ende. Es ist nicht nur unsere einzige, könnte man sagen, wirtschaftliche Verpflichtung, wenn es um Spenden geht. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das werdet ihr alle kennen. Und das macht ziemlich deutlich, im Namen des Herrn sollen wir Arme und Bedürftige unterstützen, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion oder Kultur. Und wenn beides miteinander verbunden ist, dass man das Wort Gottes verkündet und dass man den Menschen auch materiell hilft, so wie das zum Beispiel das Missionswerk Friedensbote oft macht, wie das auch der Thomas Herwing dort in diesen Dörfern macht, wo er dient, ist es einfach nur eine gute Sache. Es ergänzt sich wunderbar. Kommen wir zum dritten Punkt, wann spenden? Wann? Und zwei Dinge können wir hier lernen, zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Hier steht, an jedem ersten Tag der Woche. An jedem ersten Tag der Woche, also am Anfang der Woche und regelmäßig. Ich denke, es ist okay, wenn man auch regelmäßig am Anfang des Monats spendet. Es geht Paulus darum, dass man das Spenden von seinen Einnahmen abhängig macht und nicht von seinen Ausgaben. Und es geht noch um einen weiteren Punkt, da gehe ich gleich noch darauf ein, warum er dieses am Anfang der Woche, den ersten Tag der Woche so betont. Aber wir kennen das. Wartest du bis zum Ende der Woche oder des Monats oder vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres, wird meistens kein oder nur wenig Geld zum Spenden übrig sein. Dagegen haben christliche Werke und auch Gemeinden ein wöchentliches oder ein monatliches Budget. Sie müssen auch längerfristig planen können. Und Bedürftige, die können erst recht nicht warten, bis wir sozusagen irgendwann mal Großzügigkeit verspüren, weil wir gerade genug haben. Also das Beste, das ist das, was Paulus hier sagt, ist, immer sofort zu geben, wenn wir etwas bekommen. Immer wenn Gott uns irgendwie etwas gibt, gleich daran denken, ja, ich bin Verwalter, ich bin Haushalter, ich möchte sehen, was kann ich jetzt in dem Teil dieses Geldes eben für Gott tun. Es ist doch sein Geld. Und wisst ihr, das Großartige daran ist, wenn man sofort gibt, wenn wir etwas bekommen, ist, dass man dann die Versuchung beseitigt, Gott zu berauben. Wenn ich sein Geld verschleudere, verplempere, letztendlich ist es sein Geld. Ich bin nur Verwalter, ich beraube Gott. Wenn ich jetzt euch bitten würde, ich gebe dir 50 Euro und bitte dich, gib die bitte mal beim nächsten Mal, wenn du Rosi triffst, ich schulde dir noch 50 Euro, gib ihr das mal. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch nicht die 50 Euro erstmal in euer Geld stecken. In 14 Tagen treffe ich die. Und dann wisst ihr, wenn das erstmal mit eurem Geld vermischt ist, dann geht das auch raus. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, ich stecke das vielleicht sogar in einen extra Briefumschlag, schreibe sogar noch den Namen drauf, das ist eben dafür gedacht, damit es dann auch wirklich da ist. Menschen, die nicht regelmäßig geben, die überschätzen in den allermeisten Fällen den Betrag, den sie in einem Monat oder in einem Jahr insgesamt geben. Vielleicht gerade deshalb, weil sie ab und zu vielleicht sogar eine größere Summe spenden. Aber wisst ihr was, Haushalterschaft ist keine Überlegung, die wir mal ab und zu anstellen können, sondern es ist eine Verpflichtung, die wir Woche für Woche und Monat für Monat haben und die uns natürlich auch Disziplin und Konsequenz abverlangt. Und jetzt noch die Erklärung dazu, warum Paulus hier den ersten Tag der Woche erwähnt, ganz einfach, unser Geben gehört zum Gottesdienst. Und darum predige ich auch heute wieder mal über das Thema, ganz und gar nicht deshalb, weil ich den Eindruck habe, ihr seid nicht großzügig genug, im Gegenteil, ich kann euch immer nur wirklich bescheinigen und ich sage das auch, wenn ich mit anderen Leuten rede über unsere Gemeinde, das ist wirklich eine großzügige Gemeinde. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass unser Geben, unser Spenden mit zum Gottesdienst gehört. Das ist ein Teil unserer Anbetung und das müssen wir uns vor Augen halten. Es soll nicht einfach so, ich muss halt jetzt wieder was abgeben oder ich spende halt oder ich habe sowieso den Dauerauftrag und damit ist die Sache für mich erledigt und vergessen. Es soll Anbetung sein. Unser Geben soll ein Bestandteil der Anbetung sein, ein Bestandteil des Gottesdienstes sein. Und gleichzeitig soll unsere wöchentliche Anbetung uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir diese Verantwortung haben, auch unseren Besitz so zu verwenden, dass wir damit Gott verherrlichen. Und wir sind dankbar, dass viele von euch einen Dauerauftrag haben, damit man auch planen kann, keine Frage. Aber deshalb kündigen wir in jedem Gottesdienst ab, dass wir danken uns für die Spenden und kündigen ab, dass wir auch wieder sammeln. Wir kündigen das ab, nicht nur damit man es halt mal gemacht hat, sondern damit ihr erinnert werdet, ja, das ist ein Teil der Anbetung. Das gehört mit zum Gottesdienst. Den Klingelbeutel durch die Reihen gehen lassen, ist tatsächlich etwas, was uns erinnert, wir wollen Gott auch mit unseren Gaben anbeten. Wir verherrlichen Gott, wenn wir ihm vertrauen, oder? Wir verherrlichen Gott, wenn wir ihm vertrauen. Wenn deutlich wird, wir sind Menschen, die vertrauen auf Gott, auch wenn es hart auf hart kommt. Und mein Gottvertrauen kann ich in fast keinem Bereich so gut in der Welt zeigen, darstellen, demonstrieren, wie wenn ich am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats regelmäßig gebe. Eben zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht weiß oder noch nicht hundertprozentig weiß, ob es am Ende reichen wird. Ich gebe halt schon direkt am Anfang. Und wisst ihr, wenn ich weiß, es könnte knapp werden diesen Monat, gerade so die Jüngeren, die halt, das Geld, da kommt da nicht so regelmäßig. Es könnte knapp werden und ich gebe trotzdem direkt mein Teil für Gott, ist es umso mehr ein Zeichen meines Vertrauens auf Gott, dass ich eben damit bekenne, ich bin von Gott abhängig. Egal wie viel Geld ich habe, egal ob gerade Anfang des Monats oder das Ende des Monats ist, ich bin immer von Gott abhängig und nicht von dem, was bei mir gerade auf dem Konto ist. Ich lebe aus Gottes Hand. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, wie viel spenden? Das ist natürlich jetzt die Frage. Paulus schreibt hier, je nachdem er gedeihen hat. Was heißt jetzt gedeihen? Entsprechend also meiner Einnahmen, beziehungsweise entsprechend des materiellen Segens, den mir Gott schenkt. Jetzt kann ich natürlich aus meinem Überfluss herausgeben, also in dem Bereich, wo ich es nicht wirklich merke. Ich kann aber auch auf Dinge verzichten. Ich kann mich selber einschränken, ich kann einen schlichteren Lebensstil wählen, um mehr spenden zu können. Kann ich auch machen. Ich denke, die folgenden Verse geben uns die Richtung vor, in die wir tendieren sollten. Lukas 6, Vers 38 sagt Jesus, gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Oder 2. Korinther 9, Vers 6, haben wir heute gehört in der Lesung. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Noch ein Vers aus Lukas 16. Wer im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Dem wird Gott auch das Große anvertrauen können. Das an alle, die nur 3,50 Euro Taschengeld bekommen. Wer im Geringsten treu ist, wer es dort schon lernt, der wird es dann auch sein, wenn er mehr hat. Ich meine, was sind das für geniale, verheißungsvolle Verse? Aber genauso wenig, wie wir aus Zwang geben sollen, weil man das eben so machen muss als Christ, genauso wenig sollen wir jetzt aus Kalkulation geben. Ah, Moment mal. Das heißt, das ist ja eigentlich eine super Geldanlage. Wenn ich also mehr spende, dann wird mir Gott auch mehr geben. Dann kann ich nächsten Monat noch mehr spenden, dann wird mir Gott noch mehr geben und dann werde ich am Ende ein reicher Mann sein. Also, das ist ja auch nicht gemeint. Was sagt Gott? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber, ohne Kalkulation, ohne Zwang. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Frage ist jetzt, wie wird man ein fröhlicher Geber? Ich weiß nicht, wann ihr das zuletzt gemacht habt, so eure Freunde eingeladen. Okay, wir wollen uns mal einen fröhlichen Abend machen. Bitte bringt alle euren Scheckheft mit und eure Überweisungsträger oder die Kontodaten fürs Online-Banking. Wir machen uns mal einen richtig fröhlichen Abend. Und gucken mal, wem wir alles verspenden können. Das ist eher nicht so unser Ding. Wir spielen vielleicht Poker und gucken, dass ich viel rausbekomme. Ja. Also Dinge wegzugeben, die wir selber eigentlich auch gut gebrauchen können. Geld wegzugeben, wo wir freuen, dass wir jetzt wieder was haben, dass wir uns was leisten können oder dass der nächste Monat gesichert ist. Das ist immer so eine Sache. Ja, macht man aber es nicht, dass ich jetzt total fröhlich dabei wäre. Aber Gott sagt, das kannst du aber. Es ist nur eine Sache, wie du es anstellst. Also wenn Gott sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, dann ist es auch möglich, fröhlich zu geben. Dann kann es wirklich eine Sache sein, die uns Spaß macht, die Freude macht. Die Frage ist, wie kann man das lernen? Im Alten Testament gab es ja den Zehnten. Und der Zehnte hatte den Zweck, den Menschen zu lehren, Gott an erster Stelle im Leben zu haben. Der Zehnte hatte den Zweck, den Menschen zu lehren, dass alles, was man hat, Gott gehört. Und deshalb soll ich einen Teil davon direkt wieder Gott geben. Und darum begann im Alten Testament mit dem Zehnten erst das Geben. Randy Elkern, der hat ein Buch dazu geschrieben, ich habe euch das vor 4 Jahren, als ich meine Predigtreihe dazu gemacht habe, schon gezeigt. Super Buch. Jeder, der mehr als 5 Euro Taschengeld bekommt, vor allem wenn man ins Berufsleben geht, sollte dieses Buch sich besorgen und lesen. Jedenfalls die Kapitel, die für ihn wichtig sind. Er sagt, der Zehnte war nie der Deckel des Gebens, sondern erst der Boden. Also, was hatte der Zehnte noch für eine Bedeutung? Er sollte damals den Menschen anregen, freiwillig und großzügig aus Liebe zu Gott noch mehr zu geben. Durch den Zehnten sollten die Israeliten die Freude am Geben entdecken. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich finde das Beispiel genial, was er verwendet. Stell dir vor, der Vater von einem Jungen bittet seinem Sohn, dass er doch mit der Tochter eines Freundes von ihm mal ausgeht. Der Sohn sagt sich, was ist das jetzt für eine Idee? Aber meinem Vater zuliebe, sagt er, ja, ich mach's. Wird von mir erwartet, mein Vater, ich mach's. Und der Junge geht mit dem Mädchen aus, er trifft sich mit dem Mädchen und auf einmal genießt er ihre Gemeinschaft und sagt sich, ach, ich gehe nochmal mit ihr aus. Und dann nochmal. Und spätestens beim dritten Mal geht er nicht mit ihr aus Verpflichtung, weil der Vater es so will, sondern weil er es will, weil er Freude daran hat. Die Israeliten gaben den Zehnten, weil es Gott ihm befohlen hatte. Aber sie gaben dann darüber hinaus Opfer, zum Beispiel für die Sammlung der Stiftshütte, weil sie es wollten. Aber so wie dieser junge Mann sich quasi nie in dieses Mädchen verliebt hätte, wenn er der Aufforderung seines Vaters nicht gefolgt wäre, so hätten die Israeliten nie die Freude des Gebens entdeckt, wenn sie nicht zuerst die Disziplin des Zehnten entdeckt hätten. Wir können das Geben des Zehnten mit den Schritten eines kleinen Kindes vergleichen. Es sind seine ersten Schritte. Es sind sicherlich nicht seine sichersten Schritte. Aber es sind eben die ersten Schritte. Es ist der Anfang. Das Geben des Zehnten ist der erste Schritt des Kleinkindes hin zur Haushalterschaft, die wir haben. Und ja, es ist kein Gesetz mehr, wir wollen nicht gesetzlich werden. Es gibt keine Regel im Neuen Testament, dass wir den Zehnten geben müssen. Ihr könnt gerne weniger oder ihr könnt auch gerne mehr geben. Aber der Zehnte kann für uns eine Hilfe sein. Eine Hilfe eben, um diese Disziplin im Geben zu erlernen, um die Freude des Gebens zu entdecken und vor allen Dingen, um sich immer wieder bewusst zu machen, dass Gott der Besitzer und wir die Verwalter sind. Und wisst ihr, wenn ihr den Zehnten geben wollt, oder sagen wir mal nur den 12. Teil, oder meinetwegen einer sagt, ich gebe jetzt gleich den 9. Teil, ist ja egal. Wenn ihr irgendeinen Teil des Vermögens geben wollt, was Gott euch gibt, dann seid ihr gezwungen, mal durchzurechnen, was gibt mir Gott eigentlich alles? Brutto, natürlich. Was gibt mir Gott alles? Wenn Gott mir sogar das Geld gibt, damit ich Steuern zahlen kann, dann ist das etwas, was Gott mir gegeben hat. Ich muss nachrechnen. Und als ich das erste Mal gemacht habe, als ich das erkannt habe, ich habe euch das ja vor vielen Jahren schon mal gesagt, ich war erstaunt. Hey, Gott gibt mir über 400 Euro mehr im Monat, als ich bisher dachte. Kann sich vorstellen, wie viel ich dann prozentual, wie wenig ich gegeben habe. Ich dachte, mein Gottvertrauen zeige ich darin, dass ich nie aufs Konto gucke, sondern immer nur die Rechnung bezahle. Gott versorgt mich schon. Aber es gehört eben dazu, dass ich mal schaue, wie reich beschenkt mich Gott eigentlich. Der Zehnte ist kein Gesetz für uns. Wir dürfen viel mehr geben. Wenn Gläubige im Alten Testament beim Zehnten erst anfingen und nicht etwa aufhörten, warum sollten Christen geneigt sein, dort aufzuhören? Wenn das Gesetz die Menschen im Alten Bund dazu antrieb, mindestens 10% für Gott zu geben, warum sollte uns die Gnade nicht dazu bringen, viel mehr zu geben? Die ersten Jünger, die ersten Gemeinden, die haben sich auch nicht gesagt, ach, endlich der neue Bund, boah, endlich befreit vom Gesetz, endlich müssen wir diesen Zehnten nicht mehr geben. Wisst ihr, was die sich gesagt haben? Wir geben viel mehr. Die Gemeinden in Mazedonien zum Beispiel, die auch bei dieser Sammlung hier mitgemacht haben, die waren selber arm. Die waren selber verfolgt, aber sie wollten unbedingt für die noch ärmere Gemeinde in Jerusalem spenden. Und Paulus war das so unangenehm und er sagte sich, Leute, ihr braucht das Geld selbst, ich kann das nicht annehmen, aber sie haben ihn bedrängt, doch bitte, nehm es an, die waren reich, die Mazedonier, und zwar an Großzügigkeit. Sie wussten, dass sie von Gott abhängig sind, egal wie viel Geld sie haben, egal ob es Anfang oder Ende des Monats oder des Jahres ist. Und das hat sie reich gemacht an Großzügigkeit. Und bei uns ist es genauso. Wir sollen vernünftig mit dem uns anvertrauten Geld umgehen. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen, wenn wir die Möglichkeit haben, versuchen, mehr Geld zu verdienen. Kein Thema, Christen dürfen Karriere machen, dürfen viel Geld verdienen. Christen dürfen reich sein. Aber wir dürfen uns nie an unser Geld hängen. Und wenn wir das vor Augen haben, dass wir immer, ob mit einem Euro oder einer Million Euro in der Tasche, dass wir immer von Gott abhängig sind und er gleichzeitig unser liebender Vater ist, der uns versorgt, der uns gibt, was wir brauchen. Und wenn er uns manchmal Geduld und Durchhaltevermögen und Leidensvermögen gibt, wenn wir gerade wenig haben oder kaum was haben und uns dadurch im Glauben wachsen lässt, dürfen wissen, wir haben einen liebenden Vater, der uns das gibt, was wir brauchen. Und wenn wir das vor Augen haben, dann hilft uns das, dass wir uns nicht ans Geld hängen, sondern dass wir gute Verwalter sind. Aber eben dann auch dieses regelmäßige Spenden hilft uns im Gottvertrauen und in der Großzügigkeit zu wachsen. Wenn ich so und so viel Prozent gebe, denke, wow, das ist jetzt schon ganz schön viel. Und in der Zeit merke ich, ja, aber ich komme gut durch, dann sage ich mir, kann ich auch noch mehr spenden. Ja, klappt immer noch, kann ich ja noch mehr. Und so weiter. Und darum komme ich jetzt zum fünften Punkt. Sicher spenden. Paulus sagt hier noch am Schluss, im Vers 3, wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Und Paulus wäre dann sogar noch selbst mitgegangen, wenn es nötig gewesen wäre. Also jeder, der für das Werk des Herrn spendet, hat das Recht zu erwarten, dass seine Gaben rechtmäßig verwaltet und eingesetzt werden. Und dementsprechend müssen dann die Gemeinden dafür sorgen, dass verantwortungsbewusste und vor allen Dingen gottesfürchtige Geschwister die Sammlung, die Gaben verwalten und der ihrer Bestimmung zuführen. In unserer Gemeinde machen das zwei Brüder momentan, die auch beruflich mit Geld viel zu tun haben, die sich auskennen, das ist nicht schlecht, aber viel wichtiger ist, dass sie moralisch geeignet sind, dass sie integer sind, dass sie gottesfürchtig sind, als die 7 Diakone damals in der ersten Gemeinde gewählt wurden. Und die waren dafür verantwortlich, das Geld zu verwalten, die Gaben zu verwalten, die Speisung, sich um die Speisung zu kümmern. Da ging es also auch um die finanziellen Dinge. Da wurde auch nicht geguckt, hey, hat er eigentlich einen Abschluss an der Bank gemacht? Ist der ein Händler oder was? Sondern wurde geguckt, ist er gottesfürchtig? Das ist das Entscheidende. Und damit komme ich zum Schluss. Auf John Wesley ist einmal ein Mann zugaloppiert, war völlig außer sich und er rief dann John Wesley zu, Herr Wesley, es ist was Schreckliches passiert. Ihr Haus ist komplett abgebrannt. Und der John Wesley, der blieb erstmal stehen, bedachte die Sache erstmal und sagte dann, nee, das Haus des Herrn ist abgebrannt. Und das bedeutet für mich jetzt eine Verantwortung weniger. So, ich habe euch das ja schon mal gesagt, nicht jeder hat den Luxus, wenig zu besitzen. Viele hier in unseren Breitengraden haben sehr viel, das heißt, wir haben sehr viel Verantwortung. Und noch etwas, wir dürfen bei dem Reichtum, den wir haben, nie vergessen, dass wir einem Herrn folgen, der arm für uns wurde, damit wir reich würden. Und wir geistlich reich würden. Christus, der Sohn Gottes, der wirklich alles aufgegeben hat, alles verlassen hat, als armer Wanderprediger durch die Gegend gezogen ist, der am Ende sein Leben gegeben hat, nicht nur seine Göttlichkeit gegeben hat, sondern sein Leben, der den Zorn Gottes getragen hat. Er wurde arm für uns, um uns reich zu machen, um uns ewiges Leben zu schenken, um uns zu den reichsten Menschen der Welt zu machen. Egal wie viel materiellen Reichtum wir hier haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Warum hat Gott uns hier in Deutschland so reich gemacht und andere so arm? Damit wir lernen, einander zu helfen. Nicht, weil Gott die einen mehr liebt als die anderen und deshalb gibt er denen halt ein bisschen mehr als denen. Nein, weil Gott gewisse Leute gebrauchen möchte, damit sie anstelle von ihm die guten Gaben weiterverteilen. Er aber, der Seemann, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich dafür, dass du deinen Reichtum nicht für dich behalten hast, sondern dass du ja all deinen Reichtum uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus, dass du uns zu Erben eingesetzt hast deines Reiches. Wir haben ewiges Leben, wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen diese Perspektive auf das Leben hier haben, dass wir wissen, du bist der Schöpfer von allem, du bist der Geber aller Gaben und alles, was wir haben, kommt von dir. Und wir sind in deiner Hand und von dir abhängig. Herr, was für eine wunderbare Perspektive, die uns bewahrt vor Sorgen, vor Angst, die uns bewahrt davor, geizig zu werden, gierig, sondern die uns großzügig macht, dass wir die Gaben und den Segen, den du uns gibst, weitergeben können. Herr, dazu bitten wir dich, ermutige uns dazu. Mach uns zu diesen fröhlichen Gebern, die dich mehr lieben als die Gaben und die dir mehr dienen wollen, als das Leben hier in dieser Welt noch ein Stück mehr auszukosten. Amen.